Ja, guten Morgen von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass so viele da sind, die gestern noch gefeiert haben an der Hochzeit. Man könnte meinen, das Brautpaar kommt gleich noch um die Ecke und hört auch noch zu. Also herzliches Willkommen heute Morgen. Ich möchte zunächst beginnen mit einem großen Lob. Wir hatten ja am Dienstag das Frauenfrühstück bei uns hier im Hause. Ich denke, man kann es einigermaßen sehen. Wenn nicht, könnte man hinten noch ein bisschen die Leinwände runterlassen. Es war richtig voll. Wir hatten nicht viele freie Plätze mehr. Und ich habe mich riesig gefreut über die Mitarbeit von unseren Frauen, die sich eingetragen haben, zu helfen. Und da war sich keine zu schade, anzupacken. Irgendwelche schweren Dinge zu schleppen. Die ganzen Tische sind plötzlich wie von Zauberhand durch den Flur geflogen und haben sich dann von alleine hinten aufgestellt wieder, so wie wir es heute haben zum Kaffee trinken. Also es war wirklich toll und Carola hat sich wirklich drüber gefreut und ich soll ganz großes Lob ausrichten von Carola an all diejenigen, an ihre Mannschaft, wie sie es ausdrückt. Und sie lässt dann herzlich auch grüßen und sie hat sich riesig gefreut über die Mitarbeit von euch. Und ich denke, dass wir das Ganze nächstes Jahr wieder machen können. Wir sind jetzt am Suchen, wie es nächstes Jahr dann weitergeht. Wolltest du was sagen, Markus? Also, ja, das. Gute Idee, Markus. So, ich habe extra meine Jacke rausgezogen, weil ich habe heute kein leichtes Thema. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das nicht einfach ist. Und ich, sagen wir mal so, ich stelle mich selbst unter dieses Thema. Ich stelle mich genauso darunter, wie ihr euch darunter stellen müsst, in Anführungszeichen. Ich setze mich jetzt im Geiste hier auf diesen freien Stuhl und höre mir selber zu, was ich mir selber predigen werde. Und ich möchte anfangen mit diesem Bild. Ich bin tödlicher als der Schuss eines Großkalibers aus nächster Nähe. Ich reiße Häuser nieder, breche Herzen, zerstöre Leben. Ich bewege mich auf den Flügeln des Windes fort. Keine Unschuld ist stark genug, um mich aufzuhalten, keine Reinheit zu reinen, um mich zu bremsen. Ich halte nichts von Wahrheit, respektiere keinerlei Gerechtigkeit, Gnade für Wehrlose kenne ich nicht, meine Opfer sind so zahlreich wie der Sand am Meer, genauso häufig auch unschuldig. Ich vergesse niemals etwas und vergebe ausgesprochen selten. Mein Name ist Verleumdung. Manche nennen mich auch liebevoll üble Nachrede. Nach Morgan Blake, er ist Sportberichterstatter im Atlanta Journal. Also mein Thema heute, üble Nachrede, ist ein heikles Thema. Wie gesagt, ich habe meine Jacke schon ausgezogen, weil vielleicht mir der Blutdruck steigt und ich ins Schwitzen komme. Aber wie gesagt, ich rede zu mir selber in erster Linie, bevor ich irgendeinen anderen anschaue. Und wenn ich jetzt rüber zur Alexandra gucke, war das nur rein zufällig. Ja, also fühlt euch jetzt nicht von mir direkt angesprochen, aber es war mir mal das Thema wert, darüber zu reden. Und jemand hat mal gesagt, es gibt die üble Nachrede und es trifft, wie gesagt, wie ich eben schon in der Einleitung gesagt habe, einen jeden von uns. Es gibt Menschen in unserer Gemeinde, es gibt Menschen in anderen Gemeinden. Es ist ein menschliches, ethisches Thema und da, wo es Menschen hat, da menschelt's. Also wir sind in guter Gesellschaft, auch mit anderen Menschen, die das Thema genauso betreffen. Und es betrifft nicht nur Frauen, es betrifft auch uns Männer. Wir Männer haben auch eine Zunge und wir können auch diese Zunge zum Guten verwenden, oder auch zum Schlechten verwenden. Es trifft auch Männer und Frauen und es geht auch in die andere Richtung, Frauen zu Männern, die dieses Thema betreffen. Und es gilt auch ganz besonders unserer Jugend. Und ihr seht ja auf diesem Bild, was da fast jeder in den Händen hält, die Handys. Und ich habe so den Eindruck, dass diese Handys mehr Schaden anrichten können, als wir in unserer Zeit oder zu früheren Jahren, weil es dieses Ding noch nicht gegeben hat, je getan haben können. Man beendet Beziehungen mit Handys. Wir haben es erlebt in unserer Gemeinde, dass Gemeindeglieder ausgetreten sind mit einer Handynachricht. Man möchte sich nicht mehr diesem Konflikt, der Auseinandersetzung, der Diskussion oder der Rechtfertigung stellen, sondern man schreibt einfach eine kleine Nachricht und dann ist das gewesen. Und tschüss per Handy. Man beendet Beziehungen, wie ich eben schon gesagt habe. Man macht Schluss mit dem anderen. Man lässt sich scheiden per Handy. Mehr oder weniger, wenn es das gäbe, wird man das heute wahrscheinlich auch noch praktizieren. Aber es gibt so viele Hassbotschaften im Handy, wo man ganz bewusst und richtig böse anderen Menschen zu Leibe rückt. Und man kann sich nicht wehren. Man kann nichts dagegen tun, weil diese Handys das Schlimme sind. Wie gesagt, da hinten in der Ecke, da guckt einer ganz belämmert. Ich weiß nicht, vielleicht haben diese drei, die da ein Handy in den Händen halten, oder die vier, jetzt gerade über den abgelästert. Und ihr seht, das Verhältnis 4:1, also vier Handys gegen einen Einzelnen, da kannst du nicht viel ausrichten. Wahrscheinlich sind es nur ganze Klassen, die gegen den anderen hetzen. Man sitzt zum Beispiel beim Kaffeetrinken zusammen oder besser gesagt beim Kaffeeklatsch und diskutiert fröhlich frei die Probleme anderer. Man macht sich ernsthafte Sorgen um deren Schwächen und Probleme. Claire Booth oder Boothie, Lukey oder wie auch immer die ausgesprochen wird, dieser Name, hat mal gesagt, das Gerücht ist wie Falschgeld. Rechtschaffene Menschen würden es niemals herstellen und da gehe ich mal davon aus, aber wir geben es bedenkenlos weiter. Rechtschaffene Menschen, das Gerücht ist wie Falschgeld, rechtschaffene Menschen würden es niemals herstellen, aber wir geben es bedenkenlos weiter. Es ist natürlich tatsächlich so, das wissen wir aus eigener Erfahrung, dass wir selbst am besten wissen, wo der andere seine Schwächen und seine Fehler hat. Und wir wissen genau, wie wir ihnen abhelfen müssen oder wie ihnen abzuhelfen ist. Ich habe den Eindruck, dass der üble Nachrede auch bei uns Christen ein großes Thema ist. In der Gemeinde, bei uns im Hauskreis, in der Jugendgruppe. Ich möchte jetzt eigentlich mit dieser Aufzählung alle Bereiche nennen in unserer Gemeinde. Sie bieten einen idealen Nährboden für dieses Gewächs oder auch Unkraut, sprich die üble Nachrede. Was aber tun? Nun, vielleicht machen wir uns das Problem zuerst einmal bewusst und gehen ihn auf den Grund. Das Wort Gottes hat einiges zu diesem Thema zu sagen. Per Definition heißt es, wenn die Bibel den Missstand der üblen Nachrede beim Namen nennt, dann meint sie eigentlich verleumden, verlästern, schlecht machen. Die üble Nachrede definiert sich als missgünstiges Reden wider den anderen, besonders in dessen Abwesenheit. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das Wörterbuch, allerdings fügt es hinzu, dass der, über den gesprochen wird, keinerlei Chance hat, sich zur Wehr zu setzen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie mein damaliger Lehrer an der Bibelschule Brake, Wolfgang Klippert, sagte, die üble Nachrede ist besonders daran zu erkennen, dass sie, während man sie praktiziert, innerlich so richtig anfängt, Spaß zu machen. Und in der Tat sorgt das Reden über andere kurzfristig für Befriedigung, denn man steht ja selber im Moment der üblen Nachrede besser da als der andere, über den man spricht. Was ist die Ursache des Problems? Und ich meine für mich erkannt zu haben, dass das Herz die Ursache des ganzen Problems ist. Was sagt uns die Bibel über das Herz? Das Herz ist der Kern der menschlichen Persönlichkeit. Im Herzen befindet sich das seelische, geistige Zentrum des gesamten Lebens, meines Lebens. Hier ist also die Schaltzentrale aller Gefühle, aller Gedanken und aller Planungen. Mit dem Herzen empfinden wir, hier entscheidet sich schlicht und einfach Gehorsam oder Ungehorsam. Und wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann finden wir Aussagen wie: Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Dichten oder das Trachten oder das Sinnen des Herzens, die innerliche Einstellung des Herzens ist böse von Jugend auf. Wir haben in diesem Herzen nichts Gutes. Die Bibel kennt nämlich nicht die Philosophie, dass der Mensch im Grunde einen guten Kern hat. Der Mensch hat keinen guten Kern. Der Mensch ist von innen heraus schon verseucht. Andere Ursachen der üblen Nachrede sind: Gott schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob da jemand klug sei, der nach Gott frage. Aber die Bibel kommt zu dem Schluss: Aber sie sind alle abgefallen, allesamt untüchtig, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Die Bibel ist hier sehr nüchtern. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der vor Gott gerecht ist. Da ist keiner, der eine eigene Gerechtigkeit vor Gott vorweisen kann und sagen kann: Ich bin gerecht, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin gut vor dir, lieber Gott. Die Bibel sagt hier sehr, sehr deutlich: Was wir in unserem Herzen haben, reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Was sind weitere Ursachen für die üble Nachrede? Das ist zu einem der Neid. Das, was der andere hat oder kann, hätte oder könnte man manchmal auch gerne. Ich hätte gerne manchmal die Gaben von Markus. Solche Gedanken zu formulieren, das bringe ich nicht fertig. Aber da ist manchmal vielleicht auch Neid da, Dinge zu können, die andere besser können als ich. Und da muss man ein bisschen nachhelfen. Dann muss man den anderen wieder ein bisschen zurechtstutzen, runterstutzen unter sein eigenes Niveau. Dann kann ich mit dem Markus gut leben. Ne? Mache ich den Markus schlecht, stelle ihn bloß vor anderen oder haue irgendwelche Gerüchte raus, die nicht stimmen. Und schon hat der Markus einen Platz erreicht, wo ich mit dem ganz gut zurechtkommen kann. Ja, muss man seine schlechten Seiten hervorheben. Auf diese Weise steht man dann selbst dann besser da. Oder charakterliche Ähnlichkeiten. Jemand sagte, dass gerade die Menschen zuerst einmal unsympathisch sind, die vom Wesen und Reden viel Ähnlichkeiten mit einem selbst haben. Da steht ein Konkurrent vor mir. Der will genauso das, was ich will. Der kann genauso das, was ich kann. Und dann muss man natürlich ein bisschen mit Tricks nachhelfen, um da die Oberhand wieder zu gewinnen. Und auf eine tückische Form der üblen Nachrede möchte ich hinweisen. Sie kommt eigentlich sehr, sehr, manchmal sehr geistlich verpackt daher. Du, Paul, oder du, Rudi, mit dir müsste ich mal über den Fritz oder Franz oder Hugo reden. Ich habe den Eindruck, dass er ein ernstes Gebetsanliegen ist. Nicht hat, er ist ein Gebetsanliegen. Denn folgende Punkte laufen in seinem Leben völlig falsch. Und dann zieht man über ihn her oder dann nennt man Dinge, das könnte man so sehen, da müssen wir als Gemeindeleitung handeln. Diese Art, Sünde geistlich zu tarnen, führt unter anderem zu dem, was wir als zweites uns merken wollen. Gestörte Beziehungen sind die Folge. Es werden zweierlei Beziehungen gestört und angegriffen. Die vertikale Beziehung zu Gott und unseren Herrn Jesus Christus sowie die horizontale Beziehungsebene zwischen uns Menschen. Die wird in diesem Fall und bei diesem Verhalten angegriffen und gestört. Man könnte meinen, dass ich das mit der üblen Nachrede überzeichne, denn schließlich ist das doch nur ein kleines Delikt. Aber laut Bibel ist die üble Nachrede etwas, das auch das Allerschärfste verurteilt wird. Und ich möchte euch mit euch mal folgende drei Verse durchlesen. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Der Mensch akzeptiert Gott nicht über sich. Und dann hat Gott sie dahingegeben in ihr eigenes Denken, in ihre eigene Rechtfertigung. Und was tun sie? Jede Art von Unrecht tun sie, jede Art von Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, zerfressen innerlich. Sie sind voller Mord. Sie schrecken nicht zurück zu töten. Und wenn man liest, was Jesus sagt, selbst wenn man in Gedanken jemand tötet, zählt das schon als Mord. Sie sind voller Streit, List und Tücke. Und jetzt kommt's, sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Mag sein, dass du dich jetzt nicht so fühlst wie ein Mörder oder wie ein Habsucht. Aber interessanterweise, dass die gehässig über andere reden, auf dieselbe Stufe wie Mord und Neid und alles andere, was hier oben steht, Bosheit, auf dieselbe Stufe gestellt wird. So ist das, die üble Nachrede, das Reden über andere zu werten und einzusetzen. Von welchem Gesetz, wer seinen Bruder richtet, Entschuldigung, der redet Übles gegen das Gesetz. Das heißt, der Bruder, der über den anderen lästert, über den anderen herzieht, redet, sagt, das Gesetz ist schlecht. Das Gesetz ist nicht richtig. Er will das Gesetz nicht über sich haben. Er will das Gesetz herunterwerten. Von welchem Gesetz spricht Jakobus hier wohl? Kann sein, dass er die 10 Gebote meint, besonders das 9. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Ich persönlich denke, dass es sich ja auf ein anderes Gebot beziehen könnte, nämlich das, dass sein Halbbruder seinen Jüngern mit auf den Weg gab, das Gebot der Nächstenliebe. Jesus selbst war es, der das Gebot der Nächstenliebe auf die gleiche Stufe mit dem ersten Gebot gestellt hat. Du sollst Gott lieben. Er fügt hinzu, dass alles andere in der Schrift, seines Gebote, Prinzipien oder was auch immer, an der Haltung zu diesem Doppelgebot entschieden werden. Warum ist das Gebot der Nächstenliebe ein so wichtiges? Nun, Jesus hat unmissverständlich deutlich gemacht, dass der entscheidende Faktor für das Erkennen konsequenter Nachfolge Jesu die Liebe ist, die sie füreinander haben. Und genau an dieser Stelle führt die üble Nachrede nämlich dazu zur Katastrophe und entzieht uns das Fundament, auf dem die Liebe aufbauen kann. Gott alleine hat also nur das Recht, den Menschen zu richten. Indem sich der Mensch über das Gesetz erhebt oder drüber stellt, macht er sich zum Sünder, denn er wird hochmütig, er stellt sich über den Gesetz, er nimmt eine Aufgabe an, die ihm gar nicht zusteht. Nämlich, er maßt sich das Recht an, über andere richten zu dürfen, und da steht nur Gott als den Richter, der das Recht hat, richten zu dürfen. Der Pharisäer im Tempel steht im Tempel und sieht sich voller Stolz und Hochmut gegenüber einem Sünder und richtet ihn, dass er nicht so ist wie der da, wie dieser Sünder, wie dieser Zöllner. Er erhebt sich über ihn, und traurig aber war, dieser Pharisäer disqualifiziert sich an dieser Stelle für das Recht, in den Himmel zu kommen. Jesus hat eine ganz andere Sicht von diesem Zöllner, der sich einsieht, der sich selber sieht, der nicht das Recht hat, in die Nähe Gottes treten zu dürfen und um seine Gnade mehr oder weniger bittet. Es geht ihm hauptsächlich darum, dass dieser Mensch eine richtige Sicht auf sich selber hat. Mir ging diesbezüglich mal ein Vers aus Sprüche 16, Vers 28 unter die Haut. Ein Mann der Falschheit entfesselt Zank, ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. So sieht es die Bibel, wenn wir solchen Menschen zuhören. Gottes Wort ist manchmal sehr simpel in seinen Anweisungen, auch hinsicht der üblen Nachrede. Da steht einfach, lege alles ab. Hier schlicht und einfach die gute Nachricht gemeint. Moment, jetzt habe ich mich... Sorry. Ja, jemand dazu ein Beispiel. Ein Nachbar hatte über Künzelmann schlecht geredet. Verleumdet einander nicht. Ein Nachbar hatte über Künzelmann, heißt halt eben so, weiß ja, keinen anderen gefunden, hatte über ihn schlecht geredet und die Gerüchte waren bis zu Künzelmann gekommen. Künzelmann stellte den Nachbarn zur Rede. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun, versprach der Nachbar. Ich nehme alles zurück, was ich über Sie erzählt habe. Künzelmann sah den anderen ernst an. Ich habe keinen Grund, Ihnen nicht zu verzeihen, erwiderte er. Jedoch verlangt jede böse Tat Ihre Sühne. Ich bin gern zu allem bereit, sagte der Nachbar zerknirscht. Künzelmann erhob sich, ging in sein Schlafzimmer und kam mit einem großen Kopfkissen zurück. Tragen Sie dieses Kissen in Ihr Haus, das 100 Schritte von meinem entfernt steht, sagt er. Dann schneiden Sie ein Loch in das Kissen und kommen wieder zurück zu mir. Und indem Sie immer wieder eine Feder nach rechts oder nach links werfen. Dies ist der Sühne erster Teil. Der Nachbar tat, wie ihm geheißen. Als er aber wieder vor Künzelmann stand und ihm die leere Kissenhülle überreichte, fragte er, und der zweite Teil meiner Buße? Gehen Sie jetzt wieder den Weg zurück zu Ihrem Haus und sammeln Sie alle Federn wieder ein. Der Nachbar stammelte verwirrt, ich kann doch unmöglich all die Federn wieder einsammeln. Ich streute sie wahllos aus und warf eine hierhin und eine dorthin. Inzwischen hat der Wind sie in alle Himmelsrichtungen getragen. Wie könnte ich sie je wieder einfangen? Das wollte ich hören. Genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut laufen sie durch alle Winde. Wir wissen nicht, wohin. Wie kann man sie also einfach wieder zurücknehmen? Wir haben genug über die Theorie geredet. Lasst uns nun zu praktischen Gegenmaßnahmen kommen. Aber in ersten Gedanken sei positiv. hört sich zwar so ein bisschen, ja, hab mal positive Gedanken und gut so. Ich rede hier nicht im positiven Denken das Wort. Nein, das ist etwas, was ich gar nicht für gut heiße. Es geht hier um das gute Suchen. Wir saßen während eines Seminars mit 8 Leuten an einem Tisch und ich denke, Rudi wird solche Spielchen alle schon mitgemacht haben. Man wird ja dann immer so zusammengepfercht in irgendwelche Gruppen und muss dann irgendwelche Spiele machen, dann durchspielen und dann erkennt man dann, was dann an dem Seminar rauskommen soll. Und so war es dann auch hier. Wir saßen während eines Seminars mit 8 Leuten an einem Tisch. Alles Leute, die sich mehr oder weniger recht gut kannten. Der Seminarleiter bat uns, jeweils 7 Leute, jeweils den übrig bleibenden 8 Personen eine Sache nennen zu wollen, die wir an dieser Person schätzen oder mögen. Das heißt, da sitzt einer, 7 andere drumherum müssen irgendwas Gutes finden, sich aus den Rippen schnitzen. Und sie müssen sich Gedanken, müssen sich mehr oder weniger 7 Komplimente aussuchen oder positive Aussagen über seine Person raussuchen. Und der arme Tropf musste dann diese 7 positiven Sachen über sich ergehen lassen. Das heißt, jeder ist einmal drangekommen und jeder hat das Gute versucht herauszufinden, was man an dieser Person schätzt und an dieser Person mag. Na gut, ihr könnt es ja vorstellen, das ist dann immer so ein bisschen gekünstelt. Man sucht halt eben etwas raus, muss nicht immer stimmen. Das Betriebsklima war hinterher auch nicht viel besser als vorher. Aber trotzdem, macht euch mal Gedanken, wenn diese Person, mit dem, über die ihr jetzt gerade spricht, über die ihr jetzt gerade denkt, sucht doch mal was Positives. Was an dieser Person eigentlich dran ist, was gut ist, wie sie sich in die Gemeinde einbringt, was für Fähigkeiten das er hat, die für die Gemeinde gut sind. Und ich habe gestern, haben ja alle die Hochzeit mitgenommen oder mitbekommen und wie auch Daniel dann über Lia und über Fabian 2 gute Dinge genannt haben, wie sie sind und was sie wie sie sich einbringen in der Gemeinde. Und das fand ich toll. Etwas, was Gutes, das bleibt. Das ist eine sehr gute Übung, vielleicht für jeden Hauskreis, für jede Gemeindestunde, uns mal immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir mit denen wir es zu tun haben, dass wir es mit ihnen positiv meinen. Jemand sagte mal zu mir, wer hinter meinem Rücken spricht, sprich mit meinem Arsch. Ein weiterer Punkt, sei offen und ehrlich. Und das klappt ja meist in der rauen Arbeitswelt meist besser als bei uns unter Christen. Ich habe für einige Zeit in einer Firma gearbeitet, in der ein rauer Umgangston den Arbeitsalltag geprägt hat. Da wurde so manches offene Wort geredet, Worte freilich, die ich nicht hier an dieser Stelle wiederholen möchte, aber es war eine brutale Ehrlichkeit. Und das ist natürlich auch nicht biblisch, wenn man nur die Wahrheit um den Kopf geschlagen kriegt, weil diese Wahrheit verletzt hat. Aber das Prinzip der schonungslosen Offenheit könnte auch bei uns Christen wieder eine gereinigte Luft bewirken, wenn wir diese Offenheit mit einer gehörigen Portion Liebe kombinieren und es bei aller Offenheit vermögen, nicht zu richten. Ja, Gottes Wort ist manchmal sehr simpel in seinen Anweisungen. Und da steht es im Epheserbrief, lege alles ab, lege ab, das wäre der nächste Gedanken. Lege ab, frei übersetzt, es wäre Zeit, dass du das Problem der üblen Nachrede in die Ecke wirfst, wie einen alten, unbrauchbaren, wertlosen Mantel. Mehr nicht, nur wegwerfen. Ich will damit aufhören. Das ist nicht gut. Dem anderen tut's nicht gut und dir tut's auch nicht gut. Ein nächster Satz wäre, tu das Gute. Liebe macht erfinderisch. Lasst euch doch mal dazu was einfallen, wie ihr jemandem eine Freude machen könnt, indem ihr ihm oder für einen Dienst dankt, den sonst keiner so beachtet. Werdet erfinderisch. Sucht doch mal, was hat der andere in den letzten Tagen Gutes gemacht. Und manchmal fällt uns das Schlechte schneller ein als das Gute, weil da kostet es Zeit, darüber nachzudenken. Und unsere alte menschliche Natur liefert ja immer gleich eher das Böse oder das Schlechte, um den anderen schlecht aussehen zu lassen. Und das Dritte sei, das Nächste sei, sei selbst okay. Das war übrigens auch so ein Satz von diesen Seminaren. Sei, du bist okay, der andere ist okay, wir alle sind okay. Ja, also diese Grundstimmung zu haben, ich will das Gute, der andere, so wie ich okay bin, so muss ich dem anderen auch zugestehen, dass er okay ist. Vielleicht hat er Dinge getan oder gemacht, die du jetzt gar nicht weißt, warum, dass du noch gar nicht die Hintergründe kennst. Und es ist doch so, wie es die Bibel sagt, wie Jesus sagt, in seinem unvergleichbaren Zynismus, es gibt in der Tat so manchen Splitter im Auge des anderen, aber den eigenen Balken erkennen wir nicht. Wisst ihr warum? Er ist aus demselben Holz. Es muss mal kritisiert und zurechtgewiesen werden. Und das ist normal. Man muss es auf den Punkt bringen, man muss es auf den Tisch bringen. Und das ist auch richtig so. Und da stehe ich auch dazu. Es muss kritisiert und zurechtgewiesen werden, aber der Ton und das Motiv macht die Musik. Nach der Schrift beginnt das immer mit einem Gespräch unter vier Augen mit dem anderen, der dir was angetan hat. Und es beginnt nicht in erster Linie zum ersten mit den Ältesten. Das heißt, die Alex hat sich so unmöglich benommen. Ich gehe jetzt zum Ältesten und schwärz dann erstmal die Alex an. Du hast nichts getan. Das ist falsche Angehensweise. Du musst zuerst mit der Alex reden und dann kannst du sagen, du, warum hast du das und das gemacht oder das und das gesagt oder getan? Und dann kannst du erstmal hören, was der andere zu sagen hat. Ich habe für den nächsten Punkt drei Siebe habe ich es genannt. Eines Tages kam einer zu Sokrates und war voller Aufregung. Man könnte es uns jetzt richtig vorstellen. Hey Sokrates, hast du das gehört, was dein Freund getan hat? Das muss ich dir gleich erzählen. Moment mal, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere voller Verwunderung. Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurch geht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es irgendwo und so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Ist es das Sieb der Güte? Ist es das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht mehr als wahr erwiesen ist, so doch wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Aha, unterbrach Sokrates, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich erregt. Notwendig nun gerade nicht. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder erwiesenermaßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich nicht und mich nicht damit. Ich habe das ein bisschen weiter ausgebaut, stelle dir 5 Fragen an den Boten übler Nachrichten, bevor du ihn erzählen lässt. Erstens, was ist der Grund dafür, dass du mir erzählen willst? Es geht in die gleiche Richtung. Den Kreis der mitwissenden Personen zu erhöhen, verstimmert alles nur. Woher hast du die Informationen? Zweite Frage. Das ist nicht zugeben wollen oder sie aus zweiter Hand bekommen zu haben, ist das nicht zugeben zu wollen oder sie aus zweiter Hand zu haben, ist Grund genug, ihm nicht weiter zuzuhören. Drittens, hast du schon selbst mit der betroffenen Person, von der du mir erzählen willst, gesprochen? Geistlichkeit wird nicht daran gemessen, wie gut wir es verstehen, einen vermeintlichen Sünder schlecht aussehen zu lassen, sondern wie gut wir es verstehen, ihn wiederherzustellen, sprich zur Buße zu leiten. Satan lacht sich ansonsten nur ins Fäustchen. Hast du alle möglichen Fakten auf Stichhaltigkeit überprüft? Selbst Fakten können verfälscht werden, wenn unlautere Motive Grund ihrer Verbreitung sind. Und ich muss euch sagen, ich habe schon so oft erlebt, jetzt bin ich dann dieses Jahr bald 65, ich habe so oft erlebt, dass sich Dinge, die sich in der ersten Sicht so dargestellt haben, das kann nur so sein. Der ist schuldig, den müssen wir steinigen. Und dann hat man nach einer gewissen Zeit, haben sich Dinge gedreht, innerhalb von 5 Minuten haben sich Dinge gedreht und man kann nicht für möglich halten, dass das, was vorher so ausgesehen hat, nun plötzlich ganz anders da war. Dinge haben sich gedreht und derjenige, der beschuldigt wurde, war in reiner Motivation unterwegs. Das habe ich schon so oft erlebt und möchte euch auch in der Hinsicht den Ratschlag geben, habt Barmherzigkeit, habt Gnade mit dem anderen, bevor ihr nicht mit ihm gesprochen habt. Gebt ihm einen Vertrauensvorschuss, dass er sich rechtfertigen kann. Und die 5. Frage wäre, kann ich mich auf deinen Namen berufen, wenn ich der Sache auf den Grund gehe und die Beteiligten dazu frage? Kann ich mich auf dich berufen, auf deinen Namen, wenn ich jetzt hingehe und ihn frage und ihm sagen muss, dass du, Martin, jetzt mir das gesagt hast? Da müssen wir mit unserer Person dahinter stehen. Ich habe euch als letztes Bild eine gelbe Karte, das wäre der letzte Punkt, die gelbe Karte. Das ist der Niklas Süle, einst bei Bayern eine gelbe Karte würdig, jetzt bei Dortmund natürlich nicht mehr. Bitte? Ist Goretzka? Alles gut, okay. Dann habe ich es falsch aufgeschrieben. Alles gut. Richtige, wahre Information. Also. Was macht ein Schiedsrichter, was für Mittel hat der Schiedsrichter, wenn ein Spiel aus dem Ruder läuft? Er hat nur zwei. Er hat eine Pfeife, da müssen die Spieler dann nach den Regeln spielen. Wenn sie es nicht tun und das Spiel geht aus dem Ruder, das heißt, die Nicklichkeiten werden zu groß, man hat nicht viele Möglichkeiten einzugreifen als Schiedsrichter, aber er hat zwei Möglichkeiten, er hat zwei Karten. Er hat die erste, die gelbe Karte. Und bei dieser gelben Karte, wenn die ein Spieler bekommt, da passiert noch nicht viel. Der Spieler darf auf dem Feld bleiben. Aber er weiß jetzt, wenn es jetzt weitergeht, wenn ich jetzt so weitermache an dieser Stelle, dann kann sein, dass aus dieser gelben Karte eine gelb-rote oder eine glatt-rote Karte wird. Und ich habe selber auch miterlebt. Ich bin selber auf dem Platz gestanden. Volleyball, Halle. Aber wir haben gegeneinander gespielt. Und mir denkt es noch, das waren legendäre Schlachten. die wir in Ödigheim und in Rastatt gespielt haben, wenn wir gegen Rastatt gespielt haben, Ödigheim gegen Rastatt, ich habe in Ödigheim gespielt, die waren aus Rastatt so doof, die waren so arrogant, die konnten wir absolut nicht verknusen. Und das hat sich natürlich aufs Spielfeld übertragen. Da wurde jeder Punkt frenetisch gefeiert, den man gemacht hat. Und wenn man mal gewonnen hat, da war die ganze Saison gerettet. Gerade gegen Rastatt zu gewinnen. Und die haben sich natürlich aufgeregt ohne Ende. Die haben es natürlich uns wieder heimgezahlt, wo sie es noch konnten. Und ich habe einmal erlebt, als einer unserer Spieler den Volleyball nicht übers Feld geschlagen hat, der war so sauer, so aufgeregt gegen den Schiedsrichter, dass er in die falsche Richtung gezielt hat, nämlich auf den Schiedsrichter. Der hat natürlich nicht mehr lang auf dem Spielfeld gestanden. Der wurde dann höflichst gebeten, die Halle zu verlassen. Aber das sind die Möglichkeiten, die wir vielleicht auch hier in uns haben. Wenn wir vielleicht in ein Fahrwasser kommen, wo wir über andere herziehen oder reden oder es nur gut, fromm meinen, du, hör mal, gelbe Karte. Dir passiert jetzt nichts, aber mir passiert was innerlich. Mir tut es nicht gut, wenn wir dabei an der Stelle so weiterreden. Solche gelben Karten sollten wir uns vielleicht manchmal auch vielleicht mal mitnehmen, die Hosentasche stecken. Wenn wir am Sonntagmorgen in die Gemeinde kommen und dann hinter dem Kaffee, ich will jetzt nicht, dass jetzt ein schweigendes Kaffeetrinken stattfindet. Bitte seht mir das nach, aber nehmt auch trotzdem mal die gelbe Karte mit, dass wenn wir uns in Gesprächsebenen bewegen, in der wir Gefahr laufen, zu viel zu reden. Und das ist das Problem mit der Zunge. Und ich freue mich riesig, wenn wir im November den Jakobusbrief durchnehmen an der Predigt und da wird dieses Thema, die Zunge, dieses üble Teil in uns, an unserem Körper, das wir nicht beherrschen können und trotzdem hat uns Gott diese Zunge gegeben, um ihn zu loben und ihn zu ehren, aber wir können gleich auch viel Unheil damit zubringen. So bitte ich euch, seht es mir nach, in aller Schwachheit, ich habe zu mir geredet. Wenn ich jetzt mal ein bisschen zu laut war und irgendwas mitbekommen habt, macht was draus. Amen.